zu unserem letzten Abend. Wir freuen uns, dass es immer voller wird, jedenfalls meinem Gefühl nach. Schön, dass ihr nach einem langen Tag alle nochmal hierher gekommen seid. Genau, wir feiern sozusagen den Abschied von der Ausstellung, den letzten Predigtteil von David. Ja, genau, also ich hoffe, ihr könnt all das von eurem Tag zurücklassen, all das, was ihr heute Anstrengendes bewältigt habt oder Herausforderungen, die ihr schaffen musstet und abschalten und euch einfach darauf einlassen, was uns erwartet. Ich bin total gespannt, war ganz begeistert von den letzten Abenden, die Teenies waren begeistert oder die Jugend, also wir freuen uns auf das, was du sagst. Genau, und wir glauben, dass Gott uns was zu sagen hat heute Abend. Ja, hoffen, dass unser Herz einfach ganz weit offen ist, um das mitzukriegen, was Gottes Wort für jeden Einzelnen zu bringen hat. Und ich gebe heute David zum Beten das Mikrofon weiter. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns.
Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung, und ich möchte auch, bevor ich bete und predige, Danke sagen für die Aufmerksamkeit und für so viel Wertschätzung. Danke, dass ihr gekommen seid hierher, um zuzuhören. Und das war sehr schön. Ich habe mich hier sehr, sehr wohl gefühlt. Ihr seid eine tolle Gemeinde. Will an der Stelle auch sagen, Gott segne euch wirklich. Ich möchte beten, und wenn es möglich ist, steht doch bitte dazu auf. Oh lieber Herr, wir danken dir für diese vergangene Woche. Danke, dass du uns so viele wunderbare Stunden geschenkt hast, des Austausches, des Lachens, des Mitteilens. Danke, dass wir dein Wort, deine Wahrheiten austauschen konnten, Herr, die Ausstellung. Vielen Dank, dass es geklappt hat, auch hier in diesen besonderen Räumlichkeiten, an diesem besonderen Ort Wünsdorf. Ich danke dir, dass du uns gesegnet hast, und wir beten, dass du uns jetzt leitest durch deinen Heiligen Geist, dass wir das verstehen, was du sagen willst. Und wir bitten dich, rede du durch dein Wort. Amen. Nimm doch bitte Platz. Er macht dich zu einem neuen Menschen. So ist die Überschrift heute Abend. Und vielleicht tippt ein Ehepartner den anderen Ehepartner an und sagt, hör bitte zu. Die Hoffnung, dass dann tatsächlich er, sie zu einem neuen Menschen gemacht wird, das ist die Hoffnung von uns Menschen immer und immer wieder am 1. Januar jeden Jahres, dass man dann neue Vorsätze macht, man will mehr Sport treiben, man will diese und jene neuen Vorsätze auch umsetzen, und dann reicht das bis zum 2., 3. Januar nachmittags, und dann war es das. Und ich möchte tatsächlich heute von dieser Kraftquelle sprechen, die uns in der Bibel vorgestellt wird, die Power hat, uns zu einem neuen Menschen zu machen. Die Kraft hat, einen Menschen wirklich zu verändern. Und vielleicht sagt jemand, nee, also mich verändert keiner mehr. Oder diesen und Menschen verändert, kann keiner mehr verändern. Und doch möchte ich aufzeigen, die Kraft aus der Bibel, die Fähigkeit hat, wirklich den härtesten Menschen zu einem weichen Menschen werden zu lassen, den kühlsten, kältesten Menschen zu einem warmen Menschen werden zu lassen. Und das ist die Botschaft heute. Sodass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Und vielleicht hat bis gestern jemand die Predigten verfolgt und dachte, ja, ich wäre gerne bereit, jetzt mich auf Jesus einzulassen, aber ich fürchte den Tag danach. Ich weiß um meine Schuld und Sünde, um meine Charakterschwächen, und ich möchte wirklich Vergebung der Schuld in Anspruch nehmen, und ich bin bereit, meine Schuld zu bekennen, aber wer verspricht mir, dass es danach nicht besser wird oder dass es danach so weiterläuft? Denn so mancher denkt sich, ja, das bringt doch nichts, dann habe ich jetzt Vergebung meiner Schuld und werde morgen wieder die gleichen Sünden begehen wie vorher auch. Und deswegen brauchen wir eine Antwort darauf, wie kommt es zur Veränderung? Wie kommt es zur Umgestaltung? Und die Bibel spricht tatsächlich von einer Transformation, besser noch von einer Metamorphose. Das ist ein Fremdwort, aber letztlich drückt es die Verwandlung aus, Und die ist tatsächlich möglich. Denn die Bibel und Gott und das Christentum, letztlich Christus selbst, macht uns nicht zu besseren Menschen, sondern zu neuen Menschen. Es geht nicht darum, dass wir uns bemühen, bessere Menschen zu werden, sondern es geht darum, dass jemand sich bemüht hat, damit wir neue Menschen werden. Und das ist ein Prozess, den ich, wie gesagt, beleuchten möchte, sodass jeder am Ende auch wieder mit einer guten Nachricht diesen Raum verlässt und weiß, es gibt Hoffnung auch für mich. Ich muss nicht so geizig bleiben wie bisher. Ich muss nicht so stolz bleiben wie bisher. Ich muss nicht so stur bleiben wie bisher. Ich muss nicht so egoistisch sein wie bisher. Ich muss nicht so abhängig sein von manchen Dingen wie bisher. Ich muss nicht ständig fluchen, so wie bisher. Ich darf auf Veränderung hoffen. Und alles beginnt mit diesem höchsten Gebot der Bibel, welches mehrfach in der Bibel zitiert wird. Aber in Lukas 10, da gibt es dieses höchste Gebot noch einmal aufgeführt und ich lese Lukas 10, Vers 27 folgende. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn man die Bibel so zusammenfassen würde, ich sag mal, gestern haben wir festgehalten, Gott redet sehr viel, um auf sich aufmerksam zu machen, damit man Vertrauen schenkt oder damit das Vertrauen zu ihm wächst, ist die Bibel so dick. Aber wenn man jetzt zusammenfassen würde, diese ganze Bibel auf einen prägnanten Satz oder auf ein Gebot, auf das, was das Wichtigste ist, die Essenz der Bibel, dann ist es dieses höchste Gebot, was ich soeben vorgelesen habe. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und das sind so drei Richtungen, die wir gestern auch schon angesprochen hatten. Einmal die Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu sich selbst. Ich habe gestern davon gesprochen, dass die Sünde, und so haben wir es bei Adam und Eva, dem ersten Menschen, gelesen am Anfang der Bibel, dass durch diese Sünde letztlich das Misstrauen Gott gegenüber, sie haben ihm nicht mehr geglaubt und haben nicht aus Glauben gehandelt, was die Definition von Sünde ist, das führte dazu, dass Gott ihnen ein Fremder wurde. Sie haben sich von ihm entfremdet. Dann haben sie sich voneinander entfremdet, die haben sich gegenseitig die Schuld zugeschoben. Die Frau, die du mir gegeben hast, das klingt nicht nach Einheit. Und letztlich die Entfremdung von sich selbst, sodass man nicht mehr das ruhige, gute Gewissen hatte. Man vereinsamt und hat dann nicht mehr diese Freude an Gemeinschaft mit dem Nächsten, weil man den Nächsten fürchtet, weil man Gott fürchtet, weil man sich selbst fürchtet. Und so ist das ein Prozess der Entfremdung. Und jetzt ist dieses höchste Gebot letztlich das Pendant dazu, das Gegenstück. Also nicht die Entfremdung von Gott, sondern die Liebe zu Gott. Nicht die Entfremdung vom Nächsten, sondern die Liebe zum Nächsten. Nicht die Entfremdung von sich selber, sondern der Frieden, sodass man sich selbst annehmen kann. Und dann heißt es in diesem höchsten Gebot, du sollst Gott lieben. Du sollst den Nächsten lieben. Sogar von ganzem Herzen, mit dem ganzen Verstand, mit ganzer Kraft. Jetzt gibt es ein deutsches Sprichwort, das sagt, lieben und singen kann man nicht zwingen. Also du kannst ja nicht sagen, du sollst mich lieben. Stellt euch vor, ein junger Mann sagt zu einer jungen Frau, du sollst mich lieben. Dann wird sie ihn nicht lieben, weil er sagt, du sollst mich lieben. Das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht einfordern. Und warum fordert Gott es von uns? Du sollst mich lieben. Was heißt das jetzt eigentlich für uns, die wir dieses höchste Gebot vorgestellt bekommen? Gehen wir jetzt nach draußen und sagen, okay Gott, was willst du haben? Blumen? Was gefällt dir? Ich soll dich ja lieben. Soll ich jetzt jeden Sonntag in Gottesdienst gehen? Soll ich da irgendwo mitarbeiten? Ist das der Ausdruck von Liebe? Aber was ist, wenn ich das tue ohne Freude? Da steht in der Bibel, dient dem Herrn mit Freuden. Wie kriege ich die Freude in mein Herz beim Dienen? Wie kriege ich die echte Liebe hervorgebracht? Und so kann es nicht irgendeine Aktivität sein, die wir vollbringen. Es muss eine Aktivität Gottes sein, die mit uns vollbracht wird. Und deswegen ist das eine erste Entlastung. Gott ruft uns zu, du sollst mich lieben und den Nächsten, wohl wissend, dass du es nicht kannst. Aber wir sind jetzt nicht mit unserer Last alleine, es tun zu müssen und es nicht zu können, sondern es gibt eine gute Nachricht. Wir schauen uns mal eine Stelle in der Bibel an, ein paar Seiten vorher, wo Jesus Christus jemanden aus der Entfremdung hervorgeholt hat und ihn zu einem liebenden Menschen gemacht hat. Wir gucken uns ganz genau an, Jesus, wie hast du diesen Levi verändert? Und da ist die Berufung des Levi beschrieben im Lukas-Evangelium Kapitel 5, die Verse 27 folgende. Ich lese diesen Abschnitt. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner. Also Jesus ging hinaus und sah einen Zöllner, Zolleinnehmer. Das ist letztlich vergleichbar mit einem Schimpfwort, du Zöllner. Damals hatten Zöllner einen ganz schlechten Ruf, sage ich gleich noch mehr zu. Und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu Buße. Vom Ende her steht geschrieben, Jesus sagt auf die Verwunderung der religiösen Führer der damaligen Zeit, dass er mit Sündern und Zöllnern zusammen ist, also mit dem Abschaum der Gesellschaft zusammen am Tisch ist, sagt er, nein, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, wohl wissend, dass alle Menschen kränkeln. Alle haben noch, da ist noch Luft nach oben in Sachen Nächstenliebe. Und er sagt, ich bin gekommen, nicht Gerechte zu rufen, die meinen, na, ich bin schon ganz okay, sondern Sünder zur Buße. Und vielleicht ist jemand über die Tage zur Erkenntnis seiner eigenen Schuld und Sünde gekommen, dass er sagte, tatsächlich, ja, bin ich der Sündigende hier. Tatsächlich bin ich der Egoist. Ich drehe mich eigentlich nur um mich selbst. Es geht eigentlich nur um mich die ganze Zeit. Und Jesus hat gesagt, ich bin für dich gekommen und rufe dich auf zur Buße. Aber wie hat er das bei dem Levi gemacht? Ja, das ist ja unsere Frage. Wie krempelt er einen Menschen um? Wie verwandelt er ihn? Und da gehen wir nochmal der Reihe nach durch. Da steht am Anfang, und danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und dieser verlässt alles und folgt ihm nach. Und dann fragt man sich, warte mal, Jesus, du sprichst zu einem erwachsenen, gestandenen Mann, der nicht irgendeinen Job hat, sondern einen Arbeitsplatz, wo du schon viel Geld verdienst. Er arbeitet für Rom, denn Rom besetzt Israel, hat die Kontrolle über Israel, und dann ist der Jude Levi, der heißt dann später Matthäus, er arbeitet für die römische Regierung. Das heißt, er wird sehr reich gewesen sein. So, dieser gestandene Mann kriegt die Worte Jesus zu hören, drei Worte, folge mir nach, und er lässt alles zurück und folgt Jesus nach. Warum das denn? Warum hatten diese drei Worte Jesu so eine Kraft, dass er seinen Arbeitsplatz zurücklässt und jemandem nachfolgt, der nicht reich ist, zumindest nicht auf dieser Erde? Ist das eine Zauberformel gewesen, so wie Hokuspokus und zack ist ein Kaninchen aus dem Hut gezogen? Folge mir nach und er Ja, okay. Oder hat er ehrlich mit vollstem Bewusstsein diese Entscheidung getroffen, ich lasse alles zurück und folge Jesus nach? Und dann ist die Frage, warum hatten diese drei Worte so viel Kraft? Was müsste heute geschehen, dass Gott, Jesus Christus, dir sagt, folge mir nach? Und du sagst, okay, ich folge dir nach. Dieser Levi, wie eben schon gesagt, wird später Matthäus heißen. Gibt es einige in der Bibel. Saulus heißt später Paulus. Simon heißt später Petrus. Levi heißt später Matthäus. Und Matthäus, für Bibelkenner unter uns, die werden wissen, der hat ein ganzes Evangelium geschrieben, ein ganzes Buch der Bibel, was er selber formuliert hat oder aufgeschrieben hat. Und da habe ich mich gefragt, wie, Levi, hast du deine eigene Berufung beschrieben? Denn er wurde ja von Jesus berufen. Und da ist mir ein Detail aufgefallen. Bei Lukas, das ist ein Arzt, der hat feinsäuberlich alle Details so aufgeschrieben, wie es richtig ist. Er schreibt, und danach ging er hin und sah einen Zöllner mit Namen Levi. Levi selber beschreibt seine Berufung folgendermaßen. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus. Was ist der Unterschied? Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen. Dass dieses Detail, Lukas nennt ihn den Zöllner und er selbst sieht sich von Gott als Mensch. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Unterschied, denn wie ich eben gesagt habe, waren Zöllner damals nicht gern gesehen. Sie waren nicht beliebt. Für Lukas ist das egal. Er schreibt das einfach so auf und das entspricht der Wahrheit. Aber Levi hat in seiner Berufung, als er dort im Zollhaus war, Jesus erlebt, nicht wie einer, der dann sagt, du Zöllner, sondern du Mensch. Und das spürt jeder Mensch. Also wenn man dann Leute wahrnimmt, die dann die Straße entlang gehen und die kommen aus einem anderen Land und sagt, ihr Geflüchtete, ist anders als wenn man sagt, ihr Menschen. Oder bei uns in der Straße wohnen die sozial Schwachen, ist anders als bei uns in der Straße wohnen Menschen, von Gott geliebt, von Gott geschaffen. Und der Mensch, der spürt sofort, ob er reduziert wird, in eine Schublade gesteckt wird oder ob er als Mensch wahrgenommen wird. Und das hat Levi gespürt. Und das möchte ich jetzt mal herausarbeiten, denn das ist ziemlich wunderschön, wie das eben auf ihn gewirkt hat. Also noch einmal hier die Berufungsgeschichte. Jesus nähert sich ihm an, sagt, folge mir nach. Er verlässt alles, stand auf und folgt ihm nach. Stellen wir uns das also so vor. Jetzt gibt es hier eine Straße und an dieser Straße sitzt Levi in seinem Zollhaus. Und diese Straße führt dann jetzt über eine Brücke weiter dann in eine Stadt. Und alle Menschen müssen früh morgen über diese Brücke, aber da ist eine Schranke und die müssen an Levi vorbei. Die müssen immer Geld bezahlen, um dort rüber zu kommen, denn er ist der Zöllner. Und Levi ist ein Halsabschneider. Dem ist egal, wie viel Geld er ihnen abzieht. Er sitzt am längeren Hebel und auf seiner Preisliste steht sonst immer 6 € pro Überfahrt. Heute hat er einen guten Tag, hat die 6 weggeschmiert und schreibt darüber 8. So kommen wieder alle angefangen fahren. Keiner schaut dem Levi die Augen. Alle wissen, das ist ein willkürlicher Unmensch. Levi interessiert das nicht. Sie blicken, die Menschen, die gucken nur auf das Preisschild, gucken schon im Portemonnaie, ob die 8 € haben, geben es passend dann über die Theke. Levi freut sich an diesen 2 € mehr, steckt sie sich in seine Tasche und freut sich über das nächste Auto. Alle müssen dran vorbei und er spürt diesen Hass zwischen den Menschen und ihm. Da ist so eine Abneigung, Ablehnung, aber er denkt, das ist nicht das beste Leben, aber ich habe wenigstens Geld. Und so kann ich mir vieles leisten und womöglich auch Freunde kaufen. Das passt schon. Und so lebt er Jahr für Jahr, Jahr für Jahr. Jeden Tag sind die Menschen abhängig von ihm. an diesem Tag kommt jemand daher, er nähert sich und anders als die anderen Menschen, die nur auf das Preisschild schauen, schaut er dem Levi in die Augen. Es ist dieser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, die Liebe selbst. Während Levi jetzt verunsichert ist und sich fragt, warum guckt er mich an? Erstmal ignoriert er ihn, weil er alle Menschen ignoriert. Aber jetzt kann er nicht ihn ignorieren, weil Jesus meidet den Blickkontakt nicht. Ihr kennt das, wenn man sich so ein bisschen unsicher ist in einem Gespräch, dann meidet man den Blickkontakt. Aber Jesus nicht, er ist nicht unsicher, er ist die Wahrheit. Er hat nichts zu verstecken, er ist die Liebe selbst, er guckt den Levi einfach die ganze Zeit in die Augen. Kinder können das, Säuglinge können das, die gucken. Und wir fühlen uns dann schon ein bisschen unwohl beim Blickkontakt. Wer guckt als erstes weg? Levi guckt als erstes weg, Jesus nicht. Während Levi nach außen hin stark tut und die Menschen dort ihn als den Starken wahrnehmen, ist Levi innerlich schwach. Jesus ist äußerlich schwach, ein Zimmermann, innerlich stark. Jesus geht aufrecht. Er hat den klaren, diesen starken, aufrechten Gang. Er hat diesen klaren Blick. Und er hat einen Gesichtsausdruck, den kann ich nicht nachspielen. Er hat ein Funkeln in den Augen, das kann ich auch nicht nachspielen, denn im Matthäusevangelium steht, wenn das Herz Licht ist, sind die Augen Licht. Und Jesus war immer Licht, bis zum Moment des Kreuzes, da er unsere Schuld auf sich nahm. Also hatte er ein Glänzen in den Augen. Wie gesagt, das kann ich nicht nachmachen, denn wir alle haben Schuld in uns, ich auch, und so ein schlechtes Gewissen hier und da, so eine Scham. Und ich meide manchmal den Blickkontakt, das würde Jesus nicht machen. Bei Jesus ist Klarheit und Glanz. Und das nimmt Levi wahr, je näher Jesus auf ihn zukommt, desto mehr merkt er, ach du Schande, von uns zweien ist er der Stärkere. Vorher dachte er, wer ist das? Freund, Feind, eher Feind, weil ich habe keine Freunde. Jetzt merkt er, okay, das ist jemand, der so auffällig freundlich schaut. Und wenn man in einen Kontakt kommt, ist ganz schnell diese Beurteilung geschehen. Oh, was hat er angezogen oder wie ist er gekleidet, wie ist die Frisur? Schnell wird man gerichtet und beurteilt, meist verurteilt. Ach, du hast so ärmliche Klamotten an, du bist arm. Du hast so eine dunkle Haut, du bist wahrscheinlich geflüchtet. Jesus aber, er guckt mit einem Blick nicht verurteilend. Das kann ich auch nicht nachspielen, denn in uns allen ist so der Hang dahin, jemanden in eine Schublade zu stecken, Jesus nicht. Jesus verurteilt ihn nicht, er blickt ihn an, nicht verurteilend, weil er weiß, in 3 Jahren werde ich für dich, lieber Levi, verurteilt werden am Kreuz von Golgatha, deswegen verurteile ich dich nicht. Ich weiß um all deine Schuld, das weiß ich, ich sehe das doch. Und dennoch verurteile ich nicht, denn für deine Schuld werde ich am Kreuz von Golgatha sterben. Dieser Blick nähert sich diesem Levi. Und Levi denkt sich, okay, was mache ich jetzt? Also warum guckt er mich so liebevoll an? Warum verurteilt er mich nicht? Ich kenne ihn noch gar nicht, aber er scheint mich zu kennen und er durchschaut mich. Er sieht alles. Ich kann ihm nichts verbergen. Und in diesem inneren Kampf hört er diese 3 Worte. Folge mir nach. Das würde man heute vielleicht nicht sagen. Man würde heute sagen, hey, komm mit mir mit. Und in diesen 3 Worten steckt etwas Großartiges, was ich gleich noch ausführen will. Aber ich will erstmal nochmal deutlich machen, was Jesus nicht gesagt hat. Jesus hat nicht gesagt, ändere dein Leben. Bekehre dich. Tu Buße. Sondern er sagt, folge mir nach. Und warum wählt er diese Formulierung? Levi hat in seinem Matthäusevangelium die Geburt Jesu beschrieben. Und da ist mir auch ein Detail aufgefallen. Jetzt ein Blick auf die Weihnachtsgeschichte, die Levi Matthäus selber beschreibt. Und schaut mal, was da er erkennt in der Begegnung mit Christus. Also er schreibt ja dieses Evangelium, dieses Buch nach seiner Begegnung mit Christus und so, wie er ihn dort am Zollhaus erfahren hat, denn das war die erste Begegnung, so beschreibt er ihn hier. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach. Also ein Engel spricht jetzt zu Josef. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und jetzt passt bitte auf. Und sie wird einen Sohn gebären, das ist die Prophezeiung des Engels, zu Josef, der verunsichert ist, warum die denn jetzt schwanger ist. Also sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles aber geschah, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht. Also der Levi beschreibt jetzt etwas, was schon vorher im Jesaja-Buch 700 Jahre vorher prophezeit wurde. Da hat schon mal ein Prophet genau das Gleiche versprochen und zitiert: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Das stimmt, der Engel hat auch gesagt Sohn. Und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Und wenn ihr mir aufmerksam gefolgt habt, war bei dem Engel die Prophezeiung Sohn und er soll Jesus nennen. Bei mir sei er Sohn und er soll Emmanuel nennen. Hä? Jesus, Emmanuel, sind noch zwei unterschiedliche Namen. Yoshi, Manu. Warum ist das für Matthäus nicht zwei unterschiedliche Namen, sondern eine Person? Weil er Jesus als den Retter, und hier ist der Name Programm, Jesus heißt Retter, und auch als Emmanuel vor dem Zollhaus wahrgenommen hat, Gott mit uns. Retter, weil Jesus ihm deutlich zu verstehen gegeben hat, ich verurteile dich nicht, ich rette dich von deiner Schuld und Sünde, von deiner Entfremdung, von deiner Ich-Bezogenheit, ich rette dich, Jesus. Emmanuel, ich werde mit dir sein. Folge mir nach, impliziert, wir bleiben zusammen. Die nächsten 3 Jahre hier auf Erden und dann durch den Heiligen Geist ewig. Jesus der Retter und Emmanuel. Wir haben hier einige junge Familien und wir selber haben auch 4 Kinder im Alter von 10, 8, 7 und 2. Und wie alle junge Familien hat man diese Krankheitsphasen. Da sind die Kinder verschnupft und dann stecken sie einander an und dann haben wir immer irgendwie zu tun mit Medikamenten und Mama. Kirschkernkissen und kuscheln. Tabletten und Tischgemeinschaft. Arzt oder und Arm. Was wollte ich gegenüberstellen? Die schnelle Hilfe, aber auch den Beistand. Es reicht nicht, wenn ein Kind dann krank ist, einfach eine Tablette hinzuschmeißen und wegzugehen. Man würde ganz natürlich hingehen und auch das Kind herzen. Es braucht eben beides. Und Jesus begegnet dem Levi als jemand, der genau das braucht. Er braucht die Hilfe, die Rettung und den Beistand. Die Gemeinschaft, die Beziehung, die Freundschaft. Und da hat sich der Levi gesagt, das überlege ich mir nicht zweimal. Ich brauche Hilfe, denn ich komme aus meinem Schlamassel nicht raus. Aber ich wünsche, und dazu bin ich geschaffen, auch Beziehung. Gestern haben wir diesen Satz gehört, den Gott am Anfang gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und jetzt sitzt er alleine Jahr für Jahr in seinem Zollhaus. Und jetzt sagt jemand, komm, folge mir nach, bleib bei mir, Gott mit mir. Ich muss nicht lange überlegen, ich komme mit. Und hier diese beiden Eigenschaften sind genau die Eigenschaften, die wir Zeit unseres Lebens in Dingen oder Menschen suchen. Ich will mal ein Beispiel beschreiben mit Blumen. Also wir haben, gerade wir Männer haben 4 Termine, den Valentinstag, Weltfrauentag, Geburtstag, wo man dann Muttertag, da musst du Blumen holen. Ja, musst du nicht, aber es ist irgendwie so die Überlegung. Okay, dann gehst du und zahlst irgendwo großes Geld für einen Blumenstrauß, bringst den dann deiner besseren Hälfte und 7 Tage später siehst du, wie dieser kostbare Blumenstrauß weggeschmissen wird. So. Das ist dieses Problem. Hier dieser kraftvolle Blumenstrauß, der gut riecht und so solche Farben, solche starken Farben hat, aber schon bald verwelkt. Auf der anderen Seite gibt es künstliche Blumen. Die halten lange. Die kannst du einmal reinstellen und die bleiben ewig bei dir. Aber die riechen nicht. Und die sind nicht so kraftvoll. Schön wäre es, kraftvolle Blumen zu haben, die ewig halten. Wer das erfindet, hat gewonnen. Gibt es aber nicht. Aber wir, seit der Sünde, haben wir uns von einem kraftvollen Gott, der ewig ist, entfremdet und suchen das eben in Dingen in dieser Welt. Ein kraftvolles Auto, was möglichst lange hält. Schon bald muss es gewartet werden und dann gibt es neuere Versionen. Gibt es leider nicht. Dann versuch mal in Musik unsere Hoffnung zu setzen. Eine Musik, ein gutes Lied hat so Kraft. Ich höre mir dieses Lied an. Dann nach 20 Mal hören kann ich es nicht mehr hören. Es hält nicht ewig. Auf der anderen Seite haben wir so Plastik, was lange hält, aber es freut uns nicht. Es erfüllt uns nicht. Es ist nicht so kraftvoll. Aber wo bitte gibt es beides? Wir setzen in Partnerschaft. Oh, da ist ein Ehepartner, der eine Freundin, ein Freund, der so kraftvoll ist. Aber schon bald gibt es die Trennung, die Scheidung, der Tod und man ist nicht mehr zusammen. Es wird in diesem Leben nichts geben, was du findest, was diese beiden Eigenschaften gleichermaßen hat. Kraft und an Dauer. Und deswegen wurde Levi sofort weich. Er hat praktisch gemerkt, hier mit Jesus Christus habe ich einen Freund, der mir, und da haben wir drüber gesprochen, aus der Patsche hilft, der mich ermutigt, der mich tröstet, der da ist, aber auch nicht weggeht, der bleibt, der ist ein guter Freund. Er hält zu mir und er wird mich nicht fallen lassen. Er leitet mich mein Leben lang. Und das, ihr Lieben, ist die Botschaft dieser Woche. Gib Gott eine Chance. Nirgendwo sonst wirst du das finden, was Jesus und er allein dir geben kann. Es ist jetzt sozusagen am Ende dieser Woche diese Frage, ist es das oder nicht? Ist das der Heiland oder nicht? Ist das der Messias oder nicht? Werde ich weitersuchen, in anderen Dingen suchen, mein Heil und mein Halt, oder ist es der Herr Jesus Christus selbst? Und letztlich ist es die Aussage im Neuen Testament, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ich möchte abrunden und diese gute Nachricht noch verstärken mit dem Hinweis auf das neue Herz. Hesekiel, jetzt ist mir hier vorher ein Zettel rausgefallen, 36, entschuldigt bitte, hier steht's, 26. Da spricht Gott der Herr auf die Sorge, die wir haben, dass wir es nicht schaffen werden, ein guter Christ zu sein. Jemand hatte vielleicht gestern gedacht, naja, wenn uns die Schuld vergeben ist, dann können wir doch dann weiter sündigen und Schuld auf uns laden, bis der Arzt kommt. Nein, das kann nicht passieren. In der Begegnung mit Christus passiert nämlich Folgendes. Und ich werde euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Also Gott macht eine Transplantation. Er holt das Steinerne raus. Also wenn du sagst, ich bin so hartherzig, dann hast du Hoffnung, weil Gott dein hartes Herz rausnimmt und ein fleischernes, ein weiches Herz reinlegt. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, sozusagen Gott kommt selbst durch seinen Heiligen Geist in unser Inneres. Und jetzt achtet bitte darauf, und ich werde machen, also er wird es machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wir haben uns vorher gefragt, wie können wir die höchste Ordnung und die höchste Rechtsbestimmung Gottes befolgen, und zwar das höchste Gebot, liebe deinen Gott und deinen Nächsten. Wie sollen wir das schaffen? Und jetzt durch dieses neue Herz sagt Gott, und ich werde machen. Mach dir keine Sorgen, du brauchst dich nicht anstrengen. Ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Was ist mit Levi passiert nach der Berufung? Wir gehen zurück in diesen Text. Jesus ruft, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf, folgte ihm nach. Und was passiert danach? Und Levi machte ihm ein großes Essen, ein großes Mahl in seinem Haus. Und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Also Jesus hat nur gesagt, folge mir nach. Er lässt alles zurück und jetzt geht er nach Hause, bindet sich die Schürze um, geht in die Küche, während er vorher immer sich hat essen kommen lassen. Er hat sich nicht die Hände schmutzig gemacht. Wenn Freunde da waren, dann gab es auch den besten Caterer. Aber jetzt bindet er sich die Schürze um und er kocht. Muss noch ein bisschen warm werden, ja, er ist schon aus der Übung. Aber jetzt drängt ihn etwas. Es muss dieses neue Herz sein. Also es ist diese Liebe, die ihn drängt. Er denkt sich, boah, wird das meinen Kollegen und den anderen Sündern gefallen? Und er kocht und er kocht und er kocht viel. Nicht nur für sich, er denkt nicht mehr nur an sich. Er kocht, er kocht, jetzt ist er fertig, er deckt, er deckt, er deckt. Er hat vielleicht 6, 7 Freunde, hat 7 Teller und einen 8. Teller tut er auch noch. Mit ihm selber dann 9. Jetzt hat er gedacht, okay, dann lade ich meine Kollegen ein und Jesus. Und erfüllt damit das höchste Gebot, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Er lädt Jesus ein, der für ihn Gott ist. Jesus, komm bitte auch zu dieser Feierlichkeit. Ich habe für dich einen Tisch gedeckt. Jesus, komm bitte auch. Und diese 7 Kollegen, komm bitte auch. Und den Nächsten, liebe den Nächsten wie dich selbst. Jetzt hat er denen nicht irgendwas dahingeschmissen auf den Teller, sondern das, was er selbst gut findet. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also hat er sich Mühe gegeben, ihnen das zu servieren, was er selbst gerne essen würde. Und er erfüllt das höchste Gebot. Hat Gott ihm gesagt, werde jetzt, hat Jesus ihm gesagt, und ab jetzt, nach deiner Bekehrung, musst du gastfreundschaftlich sein. Jetzt musst du auch mal Leute einladen. Das war kein moralischer Finger. Jesus hat nicht, zumindest kann man es nicht lesen, hat nicht gesagt, und jetzt musst du dein Leben ändern. Jetzt musst du andere bedienen. Nein, das kam aus dem Herzen. Und das ist der Beweis dafür, dass er mit dieser Berufung zu einem neuen Menschen wurde. Levi könnte seinen Kollegen ein Fastfood-Essen dahin schmeißen. Aber er will ihnen nicht nur kurzfristig helfen für ihr Hunger, sondern ihnen auch eine Bleibe anbieten, sein Haus. Er ist praktisch den Nächsten ein Retter und ein Beistand, denn in seinem Haus können sie wahrscheinlich bleiben. Dort haben sie Zeit, dort sind sie angenommen, dort fühlen sie sich sicher und geborgen. Und das ist letztlich der letzte Satz des Psalmes 23. Ich aber werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Sodass dann Kinder Gottes, Christen, auffallen werden als solche, die endlich mal nicht mehr nur an sich denken, sondern andere im Blick haben und Christus und ihre Nächsten mit einladen, ein Essen bereiten und ihnen dienen. Wenn jetzt jemand Hoffnung hat auf dieses neue Leben, dann darf ich sagen, Jesus ruft dir zu, folge mir nach, folge mir nach. Und ich darf bitten, dass wir jetzt am Ende auch wieder beten und ich werde diesmal ein Gebet sprechen, das du in deinem Herzen nachsprechen kannst. Als wäre es dein Gebet. Ich werde Sätze formulieren und du kannst die leise im Herzen selber nachsprechen. Und vielleicht ist das tatsächlich der Moment, wo du zum neuen Menschen gemacht wirst. Das werden andere wahrscheinlich nicht sofort mitbekommen. Ja, du wirst die gleichen Klamotten anhaben, aber über die nächsten Tage, Wochen und Monate, wie jetzt bei meinem Freund, von dem ich gestern erzählt habe, dem Amir, dem Mann aus Iran, da kam seine Frau nach 2 Jahren doch nach Deutschland. Sie trafen sich und sie sagte mir später, es ist ein neuer Mensch. Ich erkenne ihn nicht wieder. Er hat einen Glanz in seinen Augen, einen Frieden im Herzen. Er ist nicht so getrieben. Er liebt mich. Und das ist dieses Neuwerden, von dem auch ich eben gesprochen habe und Levi erlebt hat. Und deswegen darf ich bitten, wenn es möglich ist, steht doch bitte auf und ich spreche dieses Gebet. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus. Ich glaube, dass er am Kreuz von Golgatha für meine Sünden gestorben ist. Ich glaube, dass das genügt, dass ich im Gericht bestehen kann durch seine Gerechtigkeit. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast als dein Kind. Danke, dass du mir alle meine Schuld vergeben hast. Und trotzdem will ich es aussprechen, vergib mir bitte alle meine Sünden und Schuld. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich kann mich nicht ändern. Aber du kannst es tun. Ich glaube, dass du mich leiten wirst mein Leben lang und dass du mir immer wieder helfen wirst mein Leben lang. Und so vertraue ich mich dir an, mein Herr und mein Gott. Mein Jesus und mein Emmanuel. Amen.